Mein Thema lautet: Christliche Theologie im islamischen Kontext, missionarische und hermeneutische Perspektiven. Dabei beziehe ich mich vor allem auf die Situation in Südostasien, am Beispiel Malaysias und Indonesiens. Dort hatte ich im Januar und Februar dieses Jahres mehrere Gastvorlesungen an theologischen Seminaren gehalten. Und bei meinen Ausführungen möchte ich ganz bewusst auch die theologischen Stimmen der einheimischen Christen bewusst nahebringen, damit wir aus erster Hand ihre Perspektiven wahrnehmen können. Und vor diesem Hintergrund treten vor allem drei Aspekte mit besonderer Wichtigkeit hervor für die Missionsarbeit im islamischen Kontext insgesamt. Erstens, die Festigung der einheimischen Christen im Wort Gottes. Zweitens, die Durchdringung der Kulturen mit dem Herrschaftsanspruch Christi. Und drittens, die Aufarbeitung der Verstehensraster als Weg zur Verkündigung des Evangeliums. Und gerade der dritte Punkt wurde schon sehr schön exemplarisch deutlich in der Diskussion eben nach dem Vortrag von Richard Harvey. Zum ersten, die Festigung der einheimischen Christen im Wort Gottes. Sowohl in Malaysia als auch in Indonesien war auffällig, dass die englischsprachige Lobpreiskultur im Gottesdienst sich weitgehend derjenigen in der europäisch-westlichen Christenheit angeglichen hat. Wenn man dort im Gottesdienst ist, ist alles in gewisser Weise sehr vertraut. Dies gilt auch über die konfessionellen Grenzen hinweg, also seien es lutherische, baptistische oder charismatische Gemeinden im asiatischen Umfeld. Ich habe dort in mehreren Gemeinden gepredigt und auch da die Beobachtungen gemacht. Zum Lobpreis im Gottesdienst sieht man, dass Melodien, Liedtexte, musikalische Begleitung und Leitungsstil der Anbetungszeiten in Malaysia und Indonesien denjenigen in Deutschland oder England sehr ähnlich sind. Ein chinesischer Pastor in Malaysia sagte mir, er wünschte, dass in seiner Gemeinde mehr christliche Lieder mit chinesischen Melodien und chinesischen Texten gesungen werden. Denn bis heute ist das englischsprachige Liedgut auch in jenen Kulturen sehr dominant. Also Lieder wie Shine, Jesus Shine erscheinen dann genauso mit Beamer auf Leinwand, nur dass dann eben zum Englischen noch eine chinesische Übersetzungszeile dazu läuft. Aber ansonsten ist alles sehr ähnlich und auch die Band und so weiter. Neben diesem Symptom mangelnder Inkulturation, also Einheimischmachung des Gottesdienstes, tritt jedoch ein weiterer, weitaus folgenreicherer Mangel zutage. Einheimische Christen in Indonesien, einschließlich der Studenten im Kurs, sagten mir, dass die Predigt in den Gottesdiensten zwar motivierend sei, ohne jedoch angemessen auf den biblischen Text gestützt zu sein. Zu oft bringt der Pastor als Verkündiger die richtige Lehre vom falschen Bibeltext. The right doctrine from the wrong text. Sage nicht ich, sagen Einheimische. Eins weiter. Also Hauptproblem in der Mission in Südostasien, die richtige Lehre vom falschen Bibeltext. So ist, wie allerdings bei uns in Deutschland auch, in Südostasien ein erheblicher Teil der evangelikalen Predigten von einer gefährlichen Oberflächlichkeit in der Bibelauslegung gekennzeichnet. Und wer lange genug in deutschen evangelikalen Predigten sich bewegt, wird das Gleiche feststellen müssen. Das zweite Problem ist ein mangelndes Bibelverständnis. Und dieser Mangel ist deswegen gefährlich und sehr bedenklich, weil gerade in der Auseinandersetzung mit dem Islam in Indonesien die einheimischen Christen in den Gemeinden eine inhaltliche Zurüstung für ihr Zeugnis in Glauben und Leben benötigen. Stattdessen erfolgt oftmals eine einseitige Konzentration auf den Lobpreis, der jedoch nicht in eine gründliche biblische Predigt, Lehre und Seelsorge mündet und der diese auch nicht ersetzen kann. Dementsprechend bemerkte einer meiner indonesischen Studenten in treffender Weise im Unterricht, dass viele Christen nur ein Straßenverständnis der Bibel haben, a street understanding of the Bible. Das fand ich sehr pointiert und treffend formuliert von ihm. Der zweite Problem, Straßenverständnis der Bibel. Mit anderen Worten, sie verstehen nur so viel von der Bibel, wie sie unterwegs in ihrem Gemeindeleben am Rande ein bisschen aufgenommen haben, aber es fehlt ihnen an einer grundlegenden, systematischen Unterweisung im Wort Gottes zur Fundierung ihres Glaubens. Deswegen muss die evangelikale Verkündigung wieder zu einer gründlichen, exegetischen Erarbeitung des biblischen Textes als der einzig verlässlichen Grundlage zurückfinden. Dann zur Funktion des Pastors. Hierzu ein Beispiel. Im traditionellen Denken des Animismus in Indonesien ist der Schamane der Mittler zwischen der unsichtbaren Welt und dem Menschen. Wenn ein traditioneller Indonesier Christ wird, setzt er von seinem animistischen Hintergrund her und Denken her den Pastor einer christlichen Gemeinde mit dem Schamanen gleich. Er wird daher den Pastor als Mittler zur unsichtbaren Welt und zum unsichtbaren Gott ansehen und ihm wie einem geistlichen Schamanen begegnen. Dies wird ihn jedoch in die Irre führen, denn der Pastor ist nur der geistliche Hirte, der die Menschen zu Jesus Christus als dem einzigen Mittler zwischen Gott und den Menschen führen soll. So heißt es in 1. Timotheus 2, Verse 5 bis 6. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat, dass solches zu seiner Zeit gepredigt würde. Hier sehen wir, wie groß und herausfordernd die Aufgabe ist, durch theologische Arbeit in der Mission den Menschen anderer Kulturen und Religionen die Botschaft der Bibel so verständlich zu machen, dass sie ihr ganzes Leben verändert. Denn darauf kommt es ja an. Dies gilt nicht nur im islamischen Kontext in Südostasien, sondern auch im Nahen Osten, genauso wie in unseren Gemeinden hierzulande und in unserem eigenen Leben mit Gott und seinem Wort. Dann zur Bibelübersetzung und Auslegung. Diese Defizite in der Gemeindepraxis werden durch Schwachpunkte in der Bibelübersetzung und in der theologischen Ausbildung verstärkt. So trat im Unterricht zur Auslegung des Römerbriefes ein gravierender Fehler in der indonesischen Bibelübersetzung hervor. In Römer 1, Vers 17 übersetzt die indonesische Bibel den Begriff Gerechtigkeit Gottes mit Wahrheit Gottes. Wir sehen das hier. Griechisch Dikaiosyne für Gerechtigkeit und Aletheia für Wahrheit. Und auf Indonesisch heißt Gerechtigkeit Pembenaran. Und jetzt steht in Römer 1, Vers 17 der Fehler an dieser Stelle Kebenaran. Das führte dazu, dass wir eine ganze Stunde brauchten mit meinem Übersetzer, der selbst Indonesisch muttersprachlich spricht, dieses Missverständnis zu klären. Beide Begriffe sind in der indonesischen Sprache zwar verwandt, aber haben doch einen wesentlich unterschiedlichen Bedeutungsgehalt. Gerade an dieser entscheidenden Schlüsselstelle der Argumentation des Paulus im Römerbrief ist das richtige Verständnis von Gerechtigkeit absolut grundlegend für seine gesamte weitere Darlegung des Evangeliums. Und so bemerkt der bekannte britische Neutestamentler James Dunn zum Begriff Gerechtigkeit Gottes, also griechisch Dikaiosyne, Theou, in Römer 1, Vers 17 treffend. Im hebräischen Denken ist Zedek, Zedaka, im Wesentlichen ein Konzept der Beziehung. Gerechtigkeit ist nicht etwas, was ein Einzelner für sich selbst hat, unabhängig von irgendjemand anderem. Es ist etwas, was jemand hat, gerade in seinen Beziehungen als ein soziales Wesen. Menschen sind gerecht, wenn sie den Ansprüchen genügen, die andere an sie stellen aufgrund ihrer Beziehung. Ebenso, wenn dies von Gott gesagt wird. In diesem Fall ist die Beziehung der Bund, den Gott mit seinem Volk eingegangen ist. Gott ist gerecht, wenn er die Verpflichtungen erfüllt, die er auf sich genommen hat, um Israels Gott zu sein, das heißt, um Israel zu retten und Israels Feinde zu bestrafen. Es ist ganz klar, dieses Konzept der Gerechtigkeit Gottes, das Paulus hier übernimmt. Die Gerechtigkeit Gottes ist seine Art, die Kraft Gottes zur Erlösung zu erklären. Und mit diesem Sinngehalt stellt dieser Satz den Schlüssel zu seiner Auslegung im Römerbrief bereit, wie auch an anderen Stellen seiner Theologie. Das heißt, dieser Übersetzungsfehler von Wahrheit Gottes anstelle von Gerechtigkeit sorgt im Unterricht bei den Studenten für Verwirrung und musste inhaltlich geklärt werden, weil damit die gesamte Aussagebasis des Römerbriefes vernichtet wurde durch diesen Übersetzungsfehler. Er verdeutlicht jedoch auch, dass die vorhandenen Übersetzungen der Bibel immer wieder durch den Vergleich mit dem hebräischen und griechischen Grundtext geprüft und wenn nötig korrigiert werden müssen. Keine Übersetzung ist unfehlbar und ist ewig. Immer wieder muss daran gearbeitet werden. Im theologischen Studium ist der Zugang zu den biblischen Grundsprachen Griechisch und Hebräisch jedoch meist sehr begrenzt. Oftmals ist der Unterricht der Grundsprachen nicht im Lehrplan vorgesehen, auch nicht als Wahlfach. Dies ist eine gravierende Schwäche, denn bestimmte Entscheidungen der Textauslegung lassen sich nur auf Grundlage der Kenntnis des ursprünglichen Textes treffen. Doch dieser Schwachpunkt gilt wiederum nicht nur für Südostasien, sondern für erhebliche Teile der evangelikalen Seminare im deutschsprachigen Bereich in gleicher Weise. Kirchliche Tradition und Bibelauslegung. Ein weiterer Grund für das Anliegen der Festigung der Christen im Wort Gottes ist ihre mitunter starke Fixierung auf die eigene kirchliche Tradition. Das habe ich in Indonesien sehr stark erlebt, so stark wie noch nie sonst vorher, wo ich so war. Am Seminar in Indonesien war sie vor allem durch John Wesley, 1703 bis 91, und sein Verständnis der Heiligung bestimmt. Er vertrat die Ansicht, dass die Sündlosigkeit für den Christen in diesem Leben erreichbar sei. Demnach seien die sündigen Taten des Christen nur als Schwachheiten anzusehen. Diese Position Wesleys ist jedoch gegenüber dem Sündenverständnis des Paulus in Römer 6 bis 8 nicht haltbar. Während für Wesley die Sünden des Menschen sich vor allem in den ethischen Taten äußern, betont Paulus, dass die sündigen Taten des Menschen ein Ausdruck seiner sündigen Natur sind. Im sündigen Wesen des Menschen liegt das Problem, aus dem nur Jesus Christus befreien kann. Durch das Wirken des Heiligen Geistes gibt er die Kraft für die Heiligung des Christen. So stellte ich im Unterricht fest, dass die Studenten immer wieder versuchten, Paulus und den Römerbrief aus der Sicht Wesleys zu interpretieren. Und wir hatten ja eben schon die Parallele in Bezug auf Supersessionism und die Auslegung im jüdischen Kontext. Vor diesem Hintergrund erweist es sich als grundlegend wichtig, den einheimischen Christen ihr jeweiliges Vorverständnis deutlich zu machen, das sie an den biblischen Text bewusst oder unbewusst herantragen. Doch erst durch den hermeneutischen Prozess der Bibelauslegung kommen sie zu einem eigenen Textverständnis. Die entscheidende Frage lautet nicht, was meinte Wesley, sondern was beabsichtigte Paulus? Und dieses stark konfessionelle Denken ist aus kirchenpolitischen Gründen zwar verständlich, aber im Sinne des Erkenntnisfortschritts und der theologischen Befruchtung ist es eher hinderlich. Gerade in der globalen Welt heute ist es notwendig, theologische Ausbildung als ein Geben und Nehmen innerhalb des gesamten Leibes Christi zu praktizieren. Dabei muss der Bezug zur Heiligen Schrift im Mittelpunkt stehen und Priorität haben, nicht die eigene kirchliche Tradition. Deswegen ist es gerade im theologischen Studium, nicht nur in Südostasien, sondern auch hierzulande, umso wichtiger, die biblischen Sprachen zu vermitteln, um die Kompetenz der Studenten bei der Bibelauslegung zu stärken. Damit geht einher, dass die Studenten an ein kritisch eigenständiges Denken herangeführt werden, das sie befähigt, sich von konfessionellen Denkbarrieren zu befreien. Hier geht es darum, dass sie ihre eigenen Weltbilder, ihre Vorverständnisse und Denkraster aufarbeiten. Dies ist eine zentrale und entscheidende Aufgabe der Theologie in der Mission. Zweitens, die Durchdringung der Kulturen mit dem Herrschaftsanspruch Christi. Aus den oben genannten Gründen muss das allgemeine Reflexionsniveau in der evangelikalen Ausbildung weiter gesteigert werden. Damit der christliche Glaube gerade in der globalen Welt des 21. Jahrhunderts besser und glaubwürdiger verkündigt und verteidigt werden kann. Ein zentrales Feld der Auseinandersetzung ist die theologische und missionarische Durchdringung der Kulturen mit dem Evangelium. Dabei ist Kultur immer eine ambivalente, eine vielschichtige, uneindeutige Größe, die einerseits vom Herrschaftsanspruch Christi, andererseits vom Herrschaftsanspruch der Welt bestimmt wird. Diese zwei widerstreitenden Einflussfaktoren wurden von Os Guinness in treffender Weise herausgearbeitet. Hier sehen wir den Bereich der Kultur, der theologisch ambivalent ist, weil sowohl Christus mit seinem Herrschaftsanspruch als auch der Herrschaftsanspruch der Welt darauf einwirkt. Aufgrund der Helligkeit leider jetzt nicht den Kontrast zu sehen. Denn seit Beginn der Heilsgeschichte wirkt die Herrschaft Christi von oben über die gesamte Schöpfung auf die Kulturen. Doch zugleich wirkt auch die Herrschaft dieser Welt von unten mit ihrer sündigen, gegen Christi Herrschaft gerichteten Kraft auf sie ein. Daraus resultiert die geistliche Spannung in den Kulturen, in denen Christen berufen sind, die Gottesherrschaft zu verkündigen und zu leben. Und von der Spannung, die Gottesherrschaft zu leben, auch in schwierigen Kulturen im islamischen Kontext, haben wir heute beim zweiten Referat auch ganz persönlich gehört. Dieser Bedarf der Auseinandersetzung mit den Kulturen stellt sich nicht nur aus dem Blickwinkel der westlichen Welt sich dar. Auch in Südostasien wird der Bedarf an gründlicher theologischer Arbeit in Gemeinde und Mission deutlicher als je zuvor gesehen. So beschreibt zum Beispiel der malaysische Theologe Dr. Ngkam Weng die zentralen Aufgaben des christlichen Zeugnisses der Gegenwart auf einer wichtigen Webseite der malaysischen Christen. Also jetzt eine asiatische Stimme zur Aufgabe der Mission. Zitat: So oft ersetzt Aktivismus ein ernsthaftes theologisches Nachdenken, wenn wir unter dem Zwang des Dringenden handeln. Aber in Abwesenheit eines eigenen intellektuellen Rahmens und mit unserer Unfähigkeit, die Kritik aufzuspüren an den Voraussetzungen der dominierenden Denkmuster der Welt, werden wir damit enden, nur auf die Agenda zu antworten, die von nichtchristlichen Eliten bestimmt wird, und letztendlich werden wir uns dem Zeitgeist anpassen. Diese Aufgabe zu erfüllen bedeutet, dass Christen nicht nur das Evangelium darstellend verkündigen, sondern dass sie ebenso den christlichen Glauben verteidigen können. Jetzt neues Zitat. Angesichts der anspruchsvollen Polemik, die gegen das Christentum angeführt wird, können wir uns nicht länger mit dem einfachen Predigen des Evangeliums zufrieden geben. Dies ruft nach einer systematischen und dauerhaften Anstrengung, christliche Denker und Aktivisten auszubilden, die Integrität der Bibel, die Glaubwürdigkeit der christlichen Weltsicht und die das Christentum als einen ganzheitlichen Weg des Lebens in der interkulturellen Apologetik verteidigen können. Zitat Ende. Diese Aufgabe ist wiederum nur dann zu leisten, wenn unsere theologische Arbeit wirklich Fuß fasst in den einheimischen Kulturen. Wiederum Zitat von Nkamweng. Die Verfügbarkeit von theologischen Materialien, die in den kulturellen Kontexten verwurzelt sind, ist schon seit langer Zeit wünschenswert. Wir müssen Leiter zusammenbringen, um Strategien zu formulieren für soziales Engagement und die christliche Aneignung und Wiederinbesitznahme der Kultur Christi. Christliche Gelehrte müssen eine tiefgehende Kulturanalyse entwickeln sowie anspruchsvolle Kritiken von asiatischen Philosophien. Zitat Ende. Ebenso und etwas weniger kompakt formuliert es einer meiner Studenten, David Chong, in Kuala Lumpur in einer Ausarbeitung zum Thema Doing Apologetics in the Malaysian Context, also die apologetische Aufgabe im malaysischen Kontext. Und ich habe natürlich ihn, wie alle anderen, auch vorher um Erlaubnis gefragt, sie hier zu zitieren. Er ist Mitarbeiter der Internet-Missionsarbeit The Agora Ministry. Und ich sollte vielleicht noch vorher sagen, hier sehen wir die Webseite der malaysischen Evangelikalen, A National Evangelical Christian Fellowship Malaysia, wo also sehr viel Auseinandersetzung ist mit der chinesischen Kultur im islamischen Kontext dort und auch Diskussionsforum der Christen untereinander. Und ich habe etwas Vergleichbares in Deutschland von Evangelikalen noch nicht finden können. Und Chong macht diese Arbeit, die Agora Ministry, Mission im Internet, hat mich jetzt auch zu einem Diskussionsforum dort eingeladen, wo sie eben ganz bewusst auch nicht-christliche Chinesen ansprechen wollen, sich jetzt mit dem christlichen Glauben auseinanderzusetzen. Und er sagt in seiner Semesterarbeit, Zitat, während es eine Neubelebung apologetischer Werke im amerikanischen Kontext gab, wurden die meisten Materialien als Antwort auf den atheistischen Säkularismus und Naturalismus produziert. Aber, jetzt ist wichtig, was für einen säkularen Atheisten, in Klammern in der westlichen Welt, funktionieren mag, mag nicht für einen theistischen Muslim oder einen pantheistischen Hindu funktionieren. Asiatische Christen, schreibt er jetzt als malaysischer Chinese, müssen unseren rhetorischen Ansatz, nämlich eine Serie von logischen Argumenten in drei Schritten, überdenken. Vielmehr geht es um ein Gespräch, um Gastfreundschaft und Tischgemeinschaft, um ein Fragen, das zur Teilnahme und Selbsterkenntnis einlädt, das Erzählen von Geschichten, das die Vorstellungskraft einbezieht, sowie das Zuhören mit Anteilnahme. Viele Menschen, sagt er, überschwemmt von den universellen Ansprüchen der Vernunft, sehnen sich mehr und mehr nach Spiritualität im Kontext von echter Gemeinschaft. Sie wollen auch die Früchte unseres Glaubens sehen in einem verkörperten Leben sowie Mitleid für die Bedürftigen, bevor sie ihre Gültigkeit untersuchen. Da ich, sagt er, ein praktizierender Laie in verschiedenen Situationen war, bin ich davon überzeugt, dass Apologetik genauso kunstvoll ausgelebt werden sollte, wie es rational begründet werden sollte. In einer vertrauensbildenden Glaubensgemeinschaft, wo Perspektiven des Reiches Gottes sichtbar werden. Wir sollten einen falschen Ansatz vermeiden zwischen Wahrheit und Gnade, indem wir Jesus Christus folgen, der beides personifizierte. Johannes 1, Vers 17. Zitat Ende. Bei der Aufgabe der Durchdringung der Kulturen mit dem Herrschaftsanspruch Christi ist es notwendig, die latent vorhandenen gegenseitigen Vorurteile zwischen westlicher und nicht-westlicher Theologie im Kontext der Mission zu überwinden. Erhebliche Strömungen der westlichen Theologie nehmen oftmals die nicht-westliche, einheimisch produzierte Theologie nicht ernst genug. Gelegentlich wird unterstellt, nicht-westliche Theologie sei nur eine Photocopy-Theology, eine vom Westen kopierte Theologie, ohne einen genuinen eigenen Beitrag aus der einheimischen religiösen und kulturellen Perspektive. Dies mag bis zu den 1980er Jahren immer wieder auch der Fall gewesen sein, Doch im letzten Vierteljahrhundert sind mittlerweile echte einheimische theologische Entwürfe in Afrika und Asien entstanden. Als Beispiele seien Tienu 1984, Bujo 1986 und Munga 1998 für Afrika sowie Devasahayam 1997 und Badrinath 2000 für Asien genannt. Doch auch umgekehrt wird die Abhängigkeit der nicht-westlichen Theologie von der westlichen Theologie in Südostasien wahrgenommen und artikuliert. Dies betrifft vor allem die Vorherrschaft des amerikanischen Evangelikalismus in der Mission. Also in Südostasien sagte man mir, wir fühlen uns wie in einer amerikanischen Gefangenschaft in Bezug auf die westliche Theologie. Hier empfinden einheimische Christen oftmals eine amerikanische Gefangenschaft, denn der starke Einfluss des amerikanischen Evangelikalismus ist in Südostasien nach wie vor unübersehbar. Bis heute stellen Amerikaner die meisten protestantischen Missionare weltweit, etwa 64.000, gefolgt mit weitem Abstand von den Südkoreanern, 12.000 etwa. Zum Vergleich stellen deutsche Evangelikale dagegen nur ca. 2.500 Missionare weltweit, also eine prozentual recht bescheidene Größe. Demnach ist der Einfluss deutscher Theologie in der internationalen Mission durchaus begrenzt, was wir jedoch als einen Ansporn für unseren eigenen Beitrag zur Weltmission verstehen können und sollten. Problematisch ist, dass die amerikanische Weltsicht zu wenig Sensibilität und Auseinandersetzung mit den tiefen Strukturen der einheimischen Kulturen mitbringt. Dieser starke einseitige Einfluss des amerikanischen Evangelikalismus in der Mission wird auch von amerikanischen evangelikalen Theologen selbst kritisch gesehen. So bemerkt der sehr bekannte amerikanische evangelikale Historiker Professor Mark Knoll, Zitat: Der amerikanische Umstand an sich macht es schwerer für Amerikaner, die kulturellen Wirkungen der persönlichen religiösen Veränderung wahrzunehmen, weil wir in einer Gesellschaft leben, in der eine Veränderung in deiner Religion ungefähr so viel kulturelle Auswirkung hat, wie eine Veränderung in deiner politischen Zugehörigkeit oder vielleicht der Wechsel deines Wohnortes. Dies sind größere Veränderungen, aber sie desorientieren nicht das Leben in dem Sinne, dass eine Bekehrung zu einem Abschneiden von Beziehungen zur Familie führen würde, zu Anschuldigungen, dass du jetzt nicht mehr eine wahrhaft rumänische, chinesische oder indische Person bist. Dies ist eine harte Realität für Amerikaner zu verstehen, aufgrund der Natur der amerikanischen religiösen Umstände. Zitat Ende. Sagt ein amerikanischer Geschichtler. Und was das bedeutet, haben wir eben heute Morgen im zweiten Referat detailliert gehört. In Bezug auf Malaysia und Indonesien stellt sich die Frage, wie groß die theologische und missiologische Kompetenz eines einseitig amerikanisch-evangelikalen Islamverständnisses im chinesischen Kontext Südostasiens ist bzw. sein kann. Im Kontrast hierzu zeigt sich wiederum das zentrale Aufgabenfeld des semitischen Aspektes, den wir mit der Eusebia Online Bibelschule und mit unserer Fachtagung erarbeiten und fördern wollen und mit dem wir ja schon bei der letzten Fachtagung bereits begonnen haben. Und der dritte Punkt, dieser Punkt wurde schon praktisch angeschnitten durch das Referat von Richard Harvey und die anschließende Diskussion. Die Aufarbeitung der Verstehensraster als Weg zur Verkündigung des Evangeliums. Eine weitere wichtige Frage der christlichen Theologie im islamischen Kontext ist die Frage der Hermeneutik. Hier geht es um den grundsätzlichen Verstehensansatz der einheimischen Kulturen zur Bibel. In Bezug auf Asien stellte bereits vor 10 Jahren, 97, der malaysische Theologe Hua Yong in seiner Doktorarbeit die Entwicklung der asiatischen christlichen Theologie in der Auseinandersetzung mit westlichen theologischen Ansätzen dar. Am Ende seiner umfangreichen Untersuchung zieht er folgende Schlussfolgerung. Zitat: Unter den Früchten, die überall im tropischen Asien zu finden sind, befinden sich die Banane und die Mango. Die Banane hat unklare Ursprünge, während die Mango eine authentische asiatische Frucht ist. Reife Bananen sind gelb, doch wenn sie geschält sind, zeigen sie ein dunkelweißes Fruchtfleisch. Andererseits, die meisten Arten von Mangos, wenn sie reif sind, sind goldgelb, sowohl außen als auch innen. Es liegt ein Bild in diesem Vergleich zwischen der Banane und der Mango. Die meisten der Beispiele asiatischer Theologie, die er hier detailliert untersucht hat, nach dem Zweiten Weltkrieg, die hier untersucht wurden, sehen mehr wie Bananen als wie Mangos aus. Von außen gelb, aber innen weiß. Asiaten mögen die Banane lieben, aber es gibt keinen Zweifel, dass das süße, saftige Fleisch der Mango viel mehr geschätzt wird. Wenn jemand zu wählen hätte, wird das Letztere viel wahrscheinlicher vorgezogen. Aber die Tatsache bleibt, dass die asiatische Christenheit kein sehr klares Verständnis ihrer eigenen Selbstidentität hat. Die überwältigende Vorherrschaft der westlichen Kultur in der modernen Welt und ihre daraus folgende Wirkung auf die Entwicklung des Christentums in der nichtwestlichen Welt in den letzten 200 Jahren sind allgemein akzeptierte Fakten heute. Daraus folgte, dass nichtwestliche Christen im Allgemeinen und asiatische Christen im Besonderen das Vertrauen in ihre eigenen Kulturen und Geschichte verloren haben. Die Agenda für asiatische Theologie in der Zukunft scheint daher klar zu sein. Was wir brauchen, sind mehr theologische Mangos und nicht Bananen. Wenn diese durch die Gnade Gottes geboren werden, werden sie echte Segnungen für die asiatische Gemeinde bringen. Erstens werden sie der asiatischen Christenheit ein klareres Verständnis von Selbstidentität geben, ohne die sie niemals ganz ausreifen kann. Zweitens sollten sie beitragen zur Heilung der Trennungen, die gegenwärtig in der asiatischen Christenheit vorhanden sind, wovon viele von außerhalb aufgezwungen wurden. Schließlich werden sie die Gemeinden in Asien befähigen, das Evangelium des Reiches Gottes in Wort und Tat mit größerer pastoraler Relevanz und missiologischer Fruchtbarkeit zu verkündigen. Und ich denke, das hier bildet eine Folie, die man genauso in Afrika oder im jüdischen Kontext oder wo auch immer drüberlegen könnte. Dieses Anliegen der Aufarbeitung der Verstehensraster, sie steht nicht nur in Asien im Vordergrund, sondern auch in Afrika. Entsprechend bringt Detlef Kapteiner in seiner Dissertation über afrikanische evangelikale Theologie folgende Schlussfolgerung zu den hermeneutischen Fehlern der Missionare. Zitat: Die traditionellen, von Missionaren mitgebrachten theologischen Werkzeuge funktionierten nicht. Zum Beispiel entdeckten Vertreter der afrikanischen evangelikalen Theologie im Bereich der Hermeneutik einige Fehler der Missionare. Erstens schienen diese sich nicht über die kulturelle Konditionierung ihres Glaubens im Klaren zu sein. Vielfach verbanden sie vorschnell den Inhalt des Evangeliums mit ihrer Kultur, ihrer Zivilisation und ihrem Weltbild. Sie zeigten wenig Bereitschaft, zwischen westlichem begrifflichem Kleid ihrer Botschaft und deren biblischer Substanz bewusst zu unterscheiden. Als zweiter hermeneutischer Fehler wurde deren mangelhafte und mit Vorurteilen begleitete Einschätzung der afrikanischen Kultur angesehen. Und drittens schienen die Missionare in ihrer Verkündigung die Anpassungs- und Übersetzungsfähigkeit des Evangeliums zu unterschätzen. Für Bediako, ein sehr bekannter afrikanischer Theologe, ist die phänomenale kontextuelle Wirkung der Bibelübersetzungen in Afrika und ihre missionarische Ausstrahlung ein beeindruckendes Beispiel dafür, wie flexibel sich das Evangelium an die Sprachwelt jedes Volkes anpassen will und kann. Darin unterscheide sich der Anspruch und das Vermögen der christlichen Botschaft etwa vom Islam, wo das Wort, wo das Wort Allahs nur durch das Medium der arabischen Sprache voll verstanden werden kann. Zitat Ende. Jetzt einige zukunftsweisende Ansätze. Der Rektor des Malaysia Bible Seminary, wo ich da unterrichtet hatte, Dr. Tan Kim Sai, hat im Dezember 2006 ein neues Buch veröffentlicht. Es heißt Gospelology, der Inhalt und das Wesen des Evangeliums, und beinhaltet eine Theologie der Mission im chinesischen Kontext mit immerhin 280 Seiten. Damit man auch mal die einheimische Theologie sozusagen anfassbar sieht. Sehr interessant ist nun, dass das letzte Kapitel des Buches die Überschrift trägt: Sharing the Gospel with Chinese, How About a Theology of Human Cultivation, also auf Deutsch, das Evangelium den Chinesen mitteilen, wie steht es um eine Theologie der menschlichen Kultivierung. Dr. Tan sagte mir, dass er vorhabe, ein weiteres Buch zu genau diesem letzten Thema zu schreiben. Um diesen Punkt noch weiter zu entfalten. Es geht darum, das Evangelium noch wirkungsvoller den Chinesen weiterzugeben, denn die Kultivierung des Menschen ist ein tiefer kultureller Wert der Chinesen. Die Essenz der konfuzianistischen Tradition könnte zusammengefasst werden als eine Philosophie der menschlichen Kultivierung. Dr. Tan sagte, dass dies ein guter Anknüpfungspunkt sei, um das Evangelium als eine Theologie der menschlichen Kultivierung zu präsentieren. Sie ergänzt und vervollständigt, was in der chinesischen Philosophie der menschlichen Kultivierung noch fehlt, die in weiten Teilen anthropozentrisch auf den Menschen bezogen ist und nicht auf Christus zentriert. Und dieses Anliegen des Rektors ist ein hervorragendes Beispiel für den Stand der Theologie in der Mission heute. Denn sein Anliegen, eine chinesische Theologie der menschlichen Kultivierung zu schreiben, um dadurch relevant zu sein in seiner Kultur, was die Leute wirklich interessiert, dies verdeutlicht den letzten und abschließenden Schritt in der Kommunikationskette des Evangeliums. Dies gilt sowohl in inhaltlicher als auch in historischer Sicht. Historisch gesehen kann die protestantische Missionsbewegung in drei grundsätzliche Phasen eingeteilt werden. Erstens die koloniale Phase, westliche Theologie bis 1967, nämlich der Sechstagekrieg zwischen Israel und der islamischen Welt und die einheimische Machtübernahme in den Kolonialstaaten. Dies markierte die Wende. Hier, in dieser ersten Phase, bestand das hermeneutische Muster darin, dass der westliche Missionar und Theologe in die nicht-westliche Kultur hinein seine Theologie und Kultur exportierte. Deswegen exportierte westliche Theologie. Da die nicht-westliche Kultur noch keine Werkzeuge hatte, um sich kritisch mit diesem Export auseinanderzusetzen, verhielt sie sich weitgehend rezeptiv und nachahmend. Dies ist bis heute zu beobachten, zum Beispiel an der Gestaltung des Gottesdienstes, an der theologischen Bekenntnisbildung oder auch an der Architektur der Kirchengebäude, zum Beispiel in der anglikanischen Kirche von Uganda oder in der lutherischen Kirche von Malaysia oder in der reformierten Kirche von Sri Lanka. Zweitens, die angepasste Phase westlicher Theologie von 1967 bis 2000 durch Bildung und wirtschaftliche Entwicklung der unabhängigen Länder. Hier bestand das hermeneutische Muster darin, dass der nicht-westliche Theologe die westliche Theologie in einer Weise anwendet, die seiner eigenen kulturellen Tradition entgegenkommt. Er reflektiert in gewissem Maße kritisch die westliche Theologie und Missionsarbeit. In dieser Phase studierten mehr und mehr nicht-westliche Theologen an Universitäten, Seminaren und Colleges der westlichen Welt. Und so haben sie die Gelegenheit, ein Stück weit die westliche Theologie und Mission kritisch und wissenschaftlich zu reflektieren. Dennoch gehen die meisten im Westen ausgebildeten nicht-westlichen Theologen mit einem westlich geprägten Denkansatz zurück in ihre Heimatländer. Dies bedeutet jedoch, dass der dritte Schritt der Kommunikationskette des Evangeliums noch nicht vollzogen wurde. Deswegen drittens, die integrierte Phase einheimischer Theologie ab 2001 durch Globalisierung, Internet und Satellitenfernsehen. Und natürlich geht es nicht um einzelne Jahreszahlen, sondern es geht um Phasen. Dieser dritte Schritt in der protestantischen Missionsbewegung fehlt immer noch weitgehend und ist bis heute nur in einzelnen Ansätzen vorhanden. Positives Beispiel ist eben der Ansatz von Dr. Tan aus Malaysia, der die Notwendigkeit erkannt hat, seine Gospelology, seine Theologie des Evangeliums, auch wirklich in der chinesischen Weltsicht ankommen und aufgehen zu lassen. Ihm geht es darum, ein zentrales Anliegen der chinesischen Weltsicht, nämlich die Frage nach der menschlichen Kultivierung, vom Evangelium Jesu Christi her zu beantworten. Der theologische und missiologische Vollzug dieses dritten Schrittes ist jedoch bisher die seltene Ausnahme in der weltweiten evangelikalen Theologie und Missionsarbeit. Und natürlich ein positives Beispiel für diese Ausnahme ist auch heute der Beitrag zum Beispiel von Richard Harvey, der eben die messianische jüdische Theologie genau in dieser Phase zu realisieren versucht. Und er ist auf diesem Feld der absolute Pionier und musste eben mit viel Handarbeit erstmal seine Quellen organisieren. Könnt ihr ihn selber fragen, wie er das alles bewerkstelligt hat. Deswegen der neue biblisch-semitische Ansatz. Diese Problematik hat uns dazu bewogen, in unserer Theologie und Mission die Wichtigkeit des biblischen Aspektes zu betonen, der ja semitischen Ursprungs ist. Er ist unabhängig von unserem westlichen Denken entstanden, das ja ausschließlich griechisch-philosophisch geprägt ist, haben wir heute auch schon von gehört. Nur dieser biblisch-semitische Aspekt wird es uns erlauben, eine, in Anführungsstrichen, ungefärbte Theologie in den verschiedenen Missionsgebieten zu fördern. Darum arbeiten wir daran, und diesem Zweck dient auch diese Fachtagung, eine neue und grundlegende Verständnisebene zu finden. Wir wollen zeigen, dass die Erarbeitung der strukturellen Passung der ursprünglichen semitischen Aspekte der Bibel an das Denkraster der verschiedenen Kulturkreise möglich ist. Nur dadurch können wir ein Minimum von Verzerrung der biblischen Botschaft für die jeweiligen Völker erreichen. Erst die Umstellung unserer theologischen Sicht der biblischen Aspekte von einer westlichen zu einer biblisch-semitischen Sicht wird es der Verkündigung und Mission ermöglichen, das Evangelium in nicht-westliche Kulturkreise, wie zum Beispiel in islamischen Ländern oder im fernen Osten, effektiv zu vermitteln. Dieses Anliegen möchten wir durch Fachtagungen und Schulungen fördern, sowie durch die Arbeit der Eusebia Online Bibelschule in den Missionsgebieten integrieren. Deswegen abschließend die Erarbeitung der strukturellen Passung der Denkraster. Hier sehen wir eine Zeitleiste der Heilsgeschichte. Im Zentrum das Kreuz Christi. Hier Abraham und die heilsgeschichtliche Ausstrahlung Abrahams im Alten Testament, im Judentum, im Neuen Testament, im Islam, im westlichen Weltbild, im asiatischen Weltbild. Und natürlich könnte man jeweils diese verschiedenen Phasen wiederum detaillierter unterteilen. In Bezug auf diese Aufgabe stehen die westliche Theologie und die hermeneutische Forschung und die evangelikale Mission leider noch erst in ihren Anfängen. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass die Denk- und Verstehensraster der Kulturen des Alten Testaments, des Judentums und des Neuen Testaments sich von den westlichen und asiatischen Kulturen auf der grundlegenden strukturellen Ebene erheblich unterscheiden. So wie diese geometrischen Figuren nicht zueinander passen. Die Matrix des Verstehens und die Ausformungen der Wahrnehmung passen nicht zueinander. Solange jedoch die Passung der Denkraster nicht verbessert wird, kann der Inhalt des Evangeliums nicht ohne erhebliche Verluste, Verzerrungen und Verkürzungen kommuniziert werden. Wir müssen sehen, dass Sprachen und Kulturen umfassende Systeme des Verständnisses und Zugangs zur Wirklichkeit sind. Diese müssen wir theologisch und missionarisch ernst nehmen, um die Erlösung Christi in Wort und Tat in vollem Umfang kommunizieren zu können. Deswegen wird die Erarbeitung und Entfaltung des biblisch-semitischen Aspektes eine zentrale Aufgabe für die kommenden Fachtagungen sein. Sie sollte aber auch darüber hinaus eine ernsthafte Aufgabe der evangelischen Theologie und der evangelikalen Missiologie insgesamt sein. In diesem Sinne wünsche ich uns ein gutes Gelingen in der weiteren Diskussion und Forschung an den Themen des heutigen Tages und freue mich auf unser Wiedersehen am 27. September 2008 am gleichen Ort. Dann werden wir das Thema Neues Testament und Hermeneutik betrachten, zu dem dann auch wiederum internationale Fachdozenten referieren werden. Vielen Dank.
Ja, herzlichen Dank, Markus. So ein Stoff, der ja ziemlich theoretisch hier abgehandelt wurde, war gar nicht so einfach so aufzunehmen heute Abend. Aber es soll ja das Praktische, was wir heute Morgen, einmal Islam, historisch, einmal Mission und in der Welt des Islams, einmal die Entwicklung der jüdisch-messianischen Theologie, einfach ein bisschen zusammengefasst werden in allgemeiner Form, in einer Präsentation, die man übertragen kann auf Malaysia oder auf den Nahen Osten oder auf Afrika, wo auch immer. Das Kernproblem ist immer, würde ich mal sagen, nicht die Theorie der Sache, sondern die Liebe, die uns zu dieser Mission bewegt. Was wollen wir erreichen in der Mission? Wollen wir Kulturen erreichen oder wollen wir Jesus verkündigen? Das Entscheidende ist ja hier, dass wir Jesus in die Kulturen hineintragen. Und das gelingt nicht immer so einfach. Wir haben heute Morgen gehört, Mission in Indonesien läuft anders als Mission in Pakistan oder Mission in Deutschland oder unter den messianischen Juden. Mission ist wirklich eine Wissenschaft für sich selber. Aber es geht ja nicht um die Wissenschaft, sondern es geht, wie können wir die Menschen erreichen. Und wir danken dir herzlich, dass du es versucht hast, zusammenzufassen. Ich muss auch immer darüber nachdenken. Und wir haben jetzt kurz noch Zeit für ein paar Fragen, weil wir jetzt fortgeschritten sind mit der Zeit. Wie viele Fragen sind da einmal? Sind noch welche Fragen da? Also eine Frage nur und dann versuchen wir zu einem Ende zu kommen.
Danke. Eine kurze Frage. Kannst du sagen, zerstört das Christentum Kulturen oder nicht?
Nein, weil Kulturen sind Teil des Schöpfungswillens Gottes. Er wollte die Verteilung der Menschheit über die Erde, was er die Menschheit durch Babel zu vereiteln versuchte. Von daher ist Kultur grundsätzlich schöpfungsgemäß und auch die Vielfalt von Kultur. Aber natürlich ist Kultur auch Teil des Einflussgebietes des Satans oder eine Dimension von dieser Schöpfung. Und deswegen bedeutet jetzt Evangelium, Mission, Christus zu verkündigen in jeder Kultur und diese Kultur zu transformieren, dass sie Gott verherrlicht. Also nicht die Abschaffung von Kultur, sondern die heilshafte Transformation von Kultur.
Das heißt, die Zukunft der Theologie liegt in Ethnos-Theologie, die dann christlich gedeutet wird.
Liegt im Ernstnehmen der Vielfalt von Kultur und darin, sich die Mühe zu machen, in jeder Kultur die spezifischen Herausforderungen theologisch zu erarbeiten und nicht Fragestellungen und Antworten von außerhalb hinein zu exportieren, sozusagen Fragen zu beantworten, die keiner gestellt hat. Also es geht um die Erhöhung der Relevanz und damit auch die Erdung und die Kraftumsetzung des Evangeliums in der Kultur.
Danke.
Darf ich noch was dazu kurz sagen? Das haben wir heute Morgen besprochen. Der Name Allah im Islam und im Christentum in der arabischen Sprache ist ja genauso ein Problem. Die westlichen Europäer sagen ganz einfach, ach, das ist der gleiche Gott, von dem wir hier sprechen. Der Araber als Christ hat gleich gesagt, das ist zwar der gleiche Begriff, aber der Inhalt ist total unterschiedlich. Und wie bringe ich den Inhalt rüber? Es geht ja nicht nur um Begriffe, sondern wir haben gesehen, Wahrheit und Gerechtigkeit kann leicht durcheinander bringen, wenn man nicht ganz genau weiß, um was es geht. Es geht um den Content, also um den Inhalt rüberzubringen. Es geht nicht um den soziologischen Moment, sondern es geht um den Inhalt in die Begrifflichkeit dieser Menschen hineinzubringen. Und das ist eine sehr schwierige Methode, da knabbern alle Missionare dran. Es geht hier nicht darum, irgendjemand zu kritisieren. Es geht nur darum, diese theologischen Herausforderungen in der Mission klar zu verstehen und auch klar anzugehen von der Bibel her, vom Evangelium her, vom Grundverständnis. Entschuldigung, wenn ich das auf einen praktischen Punkt gebracht habe.